Ein rot lackierter alter Ami-Schlitten von hinten. Ein Kontrabass wurde mit Kordel auf dem Autodach festgebunden. Die drei Männer auf der Rückbank schauen zurück. Derjenige rechts hinten lehnt sich aus dem Fenster und hält eine Gitarre raus. Eine Musikband on Tour offensichtlich. Die knallrote Autofarbe, die Instrumente, die lachenden Musiker. Ein ausdrucksstarkes, fröhliches Bild, aufgenommen vom Fotografen und Reisejournalisten Bruno Maul auf Kuba. Bruno Maul bereist seit 15 Jahren die Karibikinsel. Zurzeit tourt er allerdings durch Deutschland, um sein neues Buch über Kuba vorzustellen. Darüber, wie sich der sozialistische Inselstaat verändert hat in den vergangenen Jahren und warum Bruno Maul von dieser Insel so sehr fasziniert ist, sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei SWR 2, Bruno Maul.
Hallo, Frau Werner.
Herr Maul, ich habe es erwähnt, seit 15 Jahren bereisen Sie Kuba. Was fasziniert Sie so sehr an dieser Insel, dass Sie immer wieder dorthin zurückkehren?
Also ich glaube, das, was mich so gefesselt hat an der Insel, war das, dass Kuba einfach wahnsinnig viele Fragen hinterließ. Wir waren damals 2002 auf unserer ersten Kuba-Reise im Anschluss an Kuba noch für ein halbes Jahr in Südamerika unterwegs, von Ecuador bis Chile, und haben dann zu Hause in Deutschland festgestellt, dass eigentlich kein Land so viele offene Fragen hinterlassen hat wie eben Kuba. Und so geht es mir heute noch. Also ich war ja mittlerweile oft auf Kuba, insgesamt über 7 Monate. Und es werden zwar viele meiner Fragen beantwortet, aber es entstehen mindestens genauso viele neue Fragen. Und das macht es eigentlich für mich so spannend, dass man, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, auch umso mehr auf der einen Seite von diesem Land erfährt, aber sich auch umso mehr neue Fragen öffnen und man immer mehr verstehen will. Und man wird nie alles verstehen können, aber immer ein bisschen mehr.
Bevor wir auf Ihr neues Buch näher eingehen, würde ich erst noch mal gerne bei der aktuellen Situation Kubas bleiben. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat 2014 eine Neuordnung der Beziehungen zu Kuba angekündigt und seitdem hat sich einiges dort verändert. Wie macht sich dieser Wandel bemerkbar?
Also ganz ehrlich gesagt, bei der Bevölkerung kaum. Das ist ja ein Wandel, der schon viel länger im Gange ist als jetzt diese ganz offiziellen Annäherungen. Das ist mehr so, ich sage jetzt mal, Handshake vor laufenden Kameras. Aber bereits seit Zusammenbruch der Sowjetunion muss sich Kuba einfach neu orientieren und ist eigentlich seit dieser Zeit schon in einem gewissen Wandel. Und es geht, wie vieles auf Kuba, auch dieser Wandel nur sehr träge vonstatten. Es sind Schritt für Schritt immer kleine Veränderungen. Für mich das Gravierendste in den letzten Jahren ist wirklich die Einführung des Internets beziehungsweise dieses Glasfaserkabels des schnellen Internets und immer mehr WLAN-Hotspots, sodass also auch die Kubaner mit ihren privaten Endgeräten, ihren Smartphones, Tablets und Laptops, die mittlerweile auch viele Kubaner besitzen, einfach ins Internet gehen können und eben diese komplette Informationswelt des weltweiten Netzes zur Verfügung haben und auch kommunizieren können mit der ganzen Welt. Das ist so eine Veränderung, die ich beim Volk festgestellt habe, die wirklich eine gravierende Veränderung für die normale Bevölkerung darstellt.
Also eine Erleichterung der Kommunikation einfach. Welche Träume und Hoffnungen der Kubaner haben sich vielleicht auch daneben realisiert?
Die Träume und Hoffnungen der Kubaner, das war immer schon ein für mich sehr interessantes Thema, gerade der jungen Menschen auf Kuba. Und ich denke, das ist schon immer irgendwo dieses Ding, etwas von der Welt zu sehen, mitzubekommen. Die Kubaner wussten immer schon sehr viel, was los ist in der Welt, hatten aber eben bisher schon auch das Problem, nicht die Informationen zu bekommen, die sie gerne gehabt hätten. Und jetzt durch diesen Wandel, durch das Internet, sind mehr Informationen da. Aber auch die Sehnsucht wächst natürlich, diese Welt draußen vor den Toren Kubas selbst zu erleben. Also dieses Bedürfnis, irgendwann mal diese Insel, diese Enge der Insel, die man schon auch als Ausländer irgendwann spürt, zu verlassen. Und gerade das ist für viele, die in der Kultur tätig sind, also als Musiker oder auch im Sport, so ein Traum, eines Tages für eine gewisse Zeit, sei es nur für ein paar Wochen, mal das Land zu verlassen und auch mal die Welt außerhalb dieser kleinen Welt Kuba, sage ich jetzt mal, zu erleben und vielleicht auch ein bisschen zu verstehen.
Als eine wesentliche Veränderung beschreiben Sie, Bruno Maul, die zunehmend auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich auf Kuba. Wie verändert das eine Gesellschaft, wenn jetzt Unterschiede zwischen Menschen deutlich werden, die es im früheren sozialistischen Kuba so nicht gab?
Ja, das führt hin zu einer Gesellschaft, wie wir sie ja auch kennen, wo es einfach große Unterschiede gibt oder wie es es auch in Ländern Zentral- und Südamerikas gibt. Also riesige Unterschiede zwischen wirklich arm und wirklich reich. Und auf Kuba war dieser Unterschied zwar auch immer da, aber nicht so groß. Und das verändert sich für mich in der Bevölkerung auf Kuba, zumindest den Eindruck, den ich habe, in der Art, dass eben durch diese ganzen Neuerungen und auch technischen Neuerungen mittlerweile eben auch sowas wie der Neid eingezogen ist in dieses Land. Früher hatte jeder die gleichen Gegenstände, mehr oder weniger den gleichen alten russischen Kühlschrank und alten russischen Fernseher. Und jetzt gibt es aber eben auch Hightech in Anführungszeichen aus China, Flachbildfernseher und Smartphones und Tablets für viel Geld. Und dann hat der Nachbar vielleicht das schönere Gerät und es wird ihm geneidet. Und sowas gab es eben früher im alten sozialistischen Kuba, es ist ja immer noch sozialistisch, gab es in der Form nicht. Und das verändert eine Gesellschaft schon. Also ich habe es jetzt in der Form gemerkt, dass mir viele Kubaner erzählt haben, dass sie jetzt teilweise in manchen Gebieten anfangen, ihre Häuser abzusperren. Und das war früher einfach nicht üblich, dass man seine Haustüre abgesperrt hat. Die Tür war immer offen für alle und jeden. Und jetzt hat man dann doch um die kleinen Errungenschaften ein bisschen Angst und sperrt dann mal ab. Und es kommt auch zu Diebstählen auch unter den Kubanern.
Noch hat der Raúl Castro das Sagen. Wohin wird sich das Land Ihrer Meinung nach bewegen in Zukunft, in einer Nach-Castro-Zeit?
Das ist immer eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Das ist ein bisschen Glaskugellesen. Also ich kann nur sagen, was ich mir wünschen würde, aber das tut ja eigentlich nichts zur Sache. Ich denke, dass Kuba das bisher gar nicht dumm macht, dass sie das Schritt für Schritt machen und keinen Hoppla-Hopp-Wandel von heute auf morgen, wie das vielleicht in der DDR passiert ist. Aber Sie müssen sich vorstellen, ein ganzes Volk zieht an einer Seite der Leine und an der anderen Seite ist Raúl und seine Regierung und versuchen das nur langsam loszulassen. Da sie auch wissen, wenn sie zu schnell loslassen, fällt das Volk auf der anderen Seite einfach nach hinten um und wird überrollt von all dem, was da an Kapitalismus über das Land herrollt. Aber was passieren kann, also ich sage jetzt mal, die kapitalistischen Länder, die schwirren wie die Geier über Kuba schon seit Jahrzehnten und dann wird es natürlich viele Verlierer geben. Und mein Wunsch ist eigentlich nur der, dass es hoffentlich nur ganz wenige Verlierer geben wird. Und ich glaube, dass die Kubaner da auch ganz gut Schritt halten können bisher. Aber es zeichnet sich schon ab, dass zum Beispiel immer weniger junge Menschen als Lehrer, Ärzte arbeiten wollen, obwohl sie es vielleicht mal studiert haben. Aber dieser spärliche staatliche Lohn steht in keinem Verhältnis zu dem, was man eben auf dem freien Markt in Devisen über den Tourismus oder indirekt über den Tourismus verdienen kann. Das sind dann schon so Veränderungen, die dafür sorgen, dass diese großen Errungenschaften der Revolution eben nach und nach verloren gehen.
Wo Sie gerade die Revolution ansprechen, als eine der prägenden Erfahrungen haben Sie in Ihrem Buch Ihre Begegnung mit einstigen Rebellen fotografisch dokumentiert, etwa mit Matanzas Raúl, einem Revolutionär der ersten Stunde, der noch an der Seite von Fidel Castro kämpfte. Welchen Stellenwert haben diese kubanischen Helden von damals heute noch?
Es war schon eine interessante Begegnung, aber nicht die Begegnungen. Das mit Raúl zum Beispiel, das ist einfach schon eher was Nostalgisches, mit solchen Menschen zu reden. Die Zeit ist vorbei, obwohl auf Kuba natürlich immer davon geredet wird, die Revolution dauert fort, die geht weiter dahin. Aber naja, ganz ehrlich, gerade die Jugend auf Kuba sagt, die Revolution ist längst vorbei. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit. Auch diese Menschen, die damals mitgekämpft haben in der Revolution, die haben ja auch teilweise wirklich viel riskiert, viel auf sich genommen. Aber wenn man mit den jungen Menschen redet, dann sagen die natürlich, das sind für uns alte Menschen, die unseren Respekt verdient haben, die aber auch teilweise sehr privilegiert gelebt haben in dieser Gesellschaft, als eben die Kämpfer, die der Revolution zum Triumph verholfen haben. Und ich denke, was jetzt auf Kuba passiert und auch die letzten Jahre passiert ist, hat eigentlich mit dem, was die alten Kämpfer damals gemacht haben, nicht mehr allzu viel zu tun. Das ist ein neuer Abschnitt.
Zu Ihrem Buch, Bruno Maul, das Kuba Insel im Aufbruch heißt, das ist eine Mischung aus Bildband mit beeindruckenden Fotos Ihrer Reisen, mit Straßenszenen, Menschen beim Sport, bei der Arbeit in der Landwirtschaft, beim Feiern, kombiniert mit sehr gut geschriebenen Texten, die helfen, diese Bilder einzuordnen. Das gibt einen enormen Mehrwert zum reinen Bildband, wie ich finde. Und in dem Buch gibt es ein Foto, das mir besonders gut gefallen hat. Ein Mann blickt rauchend auf eine Wandmalerei neben seiner Haustür und das ist ein überdimensioniert großes Auge. Wie kam es zu diesem wunderbaren Bild? Nehmen Sie uns mit zurück in diese Szene.
Also das war eigentlich so eine typische Situation, wie es mir oft geht auf Kuba. Ich bin ganz viel einfach nur zu Fuß unterwegs in irgendwelchen Ortschaften, Städten und schlendere von früh bis spät durch die Straßen und habe nicht unbedingt immer konkrete Ziele, die ich fotografieren möchte. Es ist oft so, dass man sich vornimmt, okay, heute fotografiere ich mal nur Details, vielleicht auch nur Graffitis. Und in dem Fall war das sogar so ein Tag, wo ich vorhatte, nur Straßenszenen zu fotografieren. Und für mich das Schöne daran ist, dass man dadurch immer in ganz nette Gespräche mit den Menschen kommt. Also ich spreche fließend Spanisch und gerade dieses Bild ist in Havanna entstanden. In Havanna wird es einem wirklich nie langweilig. Man kommt, wenn man will, an jeder Ecke mit irgendjemandem ins Gespräch. Und bei diesem Herrn war es eben ganz nett, dass ich erst nur dieses Bild gesehen habe, dieses Auge gesehen habe, dieses Graffiti gesehen habe, das mich schon sehr beeindruckt hat und habe das dann fotografiert. Und irgendwann kam dieser Herr aus seiner Haustüre heraus, ganz gelassen, hat gesehen, dass ich da fotografiere und ich habe dann um Erlaubnis gefragt, ob das okay ist, dass ich jetzt da sein Haus fotografiere. Das hat er bejaht und war gar kein Thema. Und dann habe ich ihm auch erzählt, warum es mich so fasziniert. Eben dieses Auge, das auf Kuba ja dann doch irgendwo immer da ist. Also ich glaube auch der Untertitel dieses Bildes nennt sich Big Brother is Watching You. Und auf Kuba ist schon immer ein bisschen das Auge des Staates mit dabei. Und solche Graffitis, das ist nicht das einzigste in dieser Form. Also das Auge, das überall groß, mehr oder weniger deutlich abgebildet wird von Sprayern, das ist schon ein deutlicher Wink. Also man kann selbst als Ausländer dann schon verstehen, was damit gemeint ist. Und der Herr wusste es natürlich auch. Und er hat sich dann wirklich ganz gelassen dahingestellt, sich eine Zigarette angezündet. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es okay ist, wenn er auch mit auf dem Bild ist. Weil ich es einfach sehr interessant fand, diesen Menschen, der da von diesem großen Auge beobachtet wird und da sinnbildlich steht für viele Kubaner, die zwar auf sich selber achten, jeder auf den anderen achtet, was ja einen gewissen Schutz und eine gewisse Hilfe darstellt, aber eben auch beobachtet werden.
Und umgekehrt.
Ja, genau, und umgekehrt.
Und ins Auge schauen.
Ja.
Der Mensch steht eben bei Ihnen im Vordergrund, gleich ob Seniorinnen und Senioren, Frauen mit Kindern, Jugendliche auf der Straße. Sie schaffen es, eine große Nähe herzustellen oder zumindest wirkt es auf den Bildern so. Wie arbeiten Sie? Sprechen Sie die Menschen immer an? Vielleicht auch als Tipp für Menschen, die vorhaben, nach Kuba zu reisen, wie man sich da verhält.
Allgemein bitte immer um Erlaubnis fragen, wenn man Menschen fotografiert, sobald es irgendwie möglich ist. Manchmal ist es natürlich nicht möglich, weil es eine große Menschenmasse ist, man kann nicht jeden fragen, aber gerade solche Porträts und weil sie die Nähe ansprechen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Nähe. Ich mache meine Porträts ganz oft mit Weitwinkelobjektiv, also mit 35 mm, sogar manchmal mit 24 mm. Und das heißt, ich bin ganz nah dran. Ich rücke den Leuten wirklich mit der Kamera auf die Pelle und das darf ich nur, weil ich das Vertrauen der Menschen habe. Das heißt, eigentlich gehen lange Gespräche voraus. Genau wie bei diesem Herrn, von dem wir es gerade hatten. Also man unterhält sich erstmal über Gott und die Welt, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt erstmal mein Outing als Fotograf und die Bitte, fotografieren zu dürfen. Und so entsteht dann wirklich diese Nähe. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist einfach das Geschenk, das mir die Menschen auch geben, dass ich so nah ran darf.
Das Titelblatt, das ich eingangs beschrieben habe, der rote Ami-Schlitten und der Kontrabass auf dem Dach, das weist darauf hin, dass Sie der Musik Kubas in Ihrem Buch auch viel Platz einräumen und dabei nicht nur vermeintlich typischer kubanischer Musik im Stil von Buena Vista Social Club, die auch hier bekannt ist, sondern auch Heavy Metal oder Hip-Hop, also Musik, die wir aus Kuba so nicht kennen. Und diese Band auf dem Titel Ihres Buches, was ist das für eine Band?
Die Band nennt sich Guacacha Son und die habe ich auf meiner ersten Kuba-Reportage-Reise 2005 kennengelernt. Es war zwar meine zweite Kuba-Reise, aber meine erste Fotoreportage, die ich da eben über die aktuelle Musikszene Kubas angefertigt habe. Und ich war damals begleitet von einem jungen Tontechniker, von Martin Treppisch. Und wir haben selbst Musikaufnahmen auf Kuba gemacht mit Hinterhof-Bands aller Musikrichtungen. Und haben unter anderem in Vinales in einem Touristenrestaurant die Musik von Guacacha Son gehört. Zunächst war es für mich gar nicht so interessant. Ich wollte eben nicht diese altbekannten Lieder à la Buena Vista Social Club aufnehmen. Aber wir saßen dann da und haben nebenbei die Musik gehört und irgendwann festgestellt, die Jungs sind verdammt gut. Also besser wie alles, was wir in dieser Richtung bis dahin auf Kuba gehört hatten. Also unsere Ohren sind zunächst mal immer größer geworden und sind dann auf die Jungs auch zu und haben gefragt, ob wir nicht am nächsten Tag ganz spontan die Musikaufnahme mit ihnen machen dürften. Das war wirklich die allererste Musikaufnahme von dieser Band, die es bis dahin gab. Die haben schon seit über 10 Jahren auf sehr hohem Niveau Musik gemacht, aber hatten noch nie das Geld für eine Tonaufnahme. Und daraus entstand dann auch eine Freundschaft. Also ich habe dann hier in Deutschland die CDs vervielfältigen lassen, ihn nach Kuba geschickt und wir haben ihnen da zum ganz ordentlichen Nebenverdienst verholfen. Die CDs haben sie dann unglaublich oft an uns Touristen verkaufen können auf Kuba. Und der Traum, den wir jetzt in die Tat umsetzen, Guacachazón mal nach Deutschland einzuladen, der existiert eigentlich schon seit damals.
Ja, und jetzt scheint es ja kurz vor der Vollendung sozusagen. Sie haben für die Band Guacachazón ein Crowdfunding-Projekt gestartet, damit sie eben in Deutschland auf Konzerttournee gehen kann. Und das ist bald soweit. Ab Mitte Februar beginnt diese Tournee. Von Guacachazón kommt auch ihr Musikwunsch. Der Titel, den wir gleich hören werden, heißt La Massa. Was ist das für ein Titel? Warum haben Sie sich den gewünscht?
La Massa ist für mich emotional so ein starkes Lied, weil ich einerseits weiß, dass Domingo, also der Direktor von der Band, der Meinung ist, das Lied hat ihnen ihre Existenz gesichert. Also er hat auf meinem letzten Besuch 2017 erzählt, mit sehr viel Lachen in der Stimme, er muss am Schluss eines Konzertes in dem Restaurant, in dem sie jeden Abend spielen, nur La Massa spielen und er weiß, er wird CDs verkaufen wie warme Semmeln. Also das ist das Lied, wo einfach jedem das Herz öffnet und wo danach klar ist, die Leute kaufen die CDs. Und deshalb hat er gemeint, allein La Massa hat ihnen die letzten Jahre gesichert. Und es ist andererseits für mich so ein starkes Lied, weil Domingo das maßgeblich beeinflusst hat mit seiner Interpretation, mit seiner Stimme. Also ich habe das neulich mal wieder gehört. Ich muss es neu abmischen und mir sind wirklich die Tränen in die Augen geschossen, als ich seine Stimme gehört habe. Das trägt so unglaublich viel von seinem Geist für Musik, von seiner musikalischen Seele, dieses Lied. Und mit deshalb ist mir La Massa wirklich so ans Herz gewachsen.
Und jetzt hören wir Ihnen gleich den Titel La Massa von der kubanischen Band Guacachazón, den es hierzulande noch nicht auf CD gibt, sondern eben hier in einer eigenen Aufnahme zu hören sein wird, also etwas ganz Besonderes. Herzlichen Dank für das Gespräch, Bruno Maul.
Gerne, vielen Dank.